So, dann können wir jetzt anfangen. Also schönen guten Morgen, willkommen zum diesjährigen Hijacking-Vortrag. Vorweg sollte ich noch sagen, dass wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder so oder Zwischenrufe, müsst ihr euch mal ganz laut melden irgendwie oder winken und warten mit den Fragen, bis das Mikrofon zu euch gereicht wird. Da kommt dann jemand an und bringt euch das, damit alle was davon haben und damit das auf der Aufnahme zu hören ist. Wir haben nur eine Stunde Zeit, also von daher müssen wir ein bisschen uns ranhalten, müssen mal gucken, wie weit wir da kommen. Ansonsten ist ja nachher noch ein Workshop zum Thema, der geht dann etwas länger. Da müssen wir mal sehen, was wir da alles mit reinpacken können. Es ist ein Grundlagenvortrag, so wie jedes Jahr. Es gibt keine revolutionären Neuigkeiten, also es geht um die Basics von Hijacking, Angriffen unterschiedlicher Art. Und ich möchte da vorher noch vorwegschicken, weil ich da gelegentlich von irgendwelchen Admins angepflaumt werde, wie ich dann dazu komme, solche Vorträge zu halten, wenn dann wieder irgendwelche Studis oder so in irgendwelchen Netzen irgendwelche Tools ausprobieren und alles kaputt machen. Das ist natürlich nicht das Ziel der Sache, dass die Leute dann ohne Hirn und Verstand anfangen, da irgendwelche Denial-of-Service-Angriffe auf irgendwelche Netze zu machen und alles platt machen. Das ist also nicht der Sinn der Sache. Deshalb denkt nach, was ihr tut, wenn ihr sowas tun wollt. Und lasst die Admins in Ruhe. So, also es geht zunächst um die Grundlagen von TCP, das müssen wir machen, so ganz kurz. Es geht um TCP-Hijacking, es geht um ARP-Spoofing und ARP-Relaying, ganz kurz UDP, dann ICMP-Redirection werde ich auch kurz ansprechen, dann gucken wir uns mal an, was man in geswitchten Umgebungen so alles machen kann, dann ganz kurz auf Angriffe auf so verschiedene Protokolle und dann aber will ich nur ganz kurz so ein, zwei Punkte zu Social Hijacking. So, mal zur Definition, was Hijacking eigentlich ist. Achso, ich wollte noch was zu dem Thema, zu dem Namen des Vortrags sagen. Also dieser Begriff Network Hijacking kommt nicht von mir. Das hat, glaube ich, die Projektleitung irgendwie umbenannt, aus Angst, dass es irgendwie missverstanden werden könnte und damit es politisch korrekt ist. Also eigentlich sollte das nur Hijacking heißen, Network Hijacking. Also jedes Jahr nennen die den Vortrag irgendwie anders. Also Hijacking heißt Flugzeuge entführen, Geldtransporte oder sowas überfallen, Flugzeuge entführen oder heißt generell Überfall. So steht es jedenfalls im Englisch-Wörterbuch. Hijacking in elektronischen Netzen, ja, da kann man sich drüber streiten, was es alles heißt. Das kann man beliebig eng oder weit fassen. Also ich würde das mal so definieren, dass es bedeuten kann, es infiltrieren, übernehmen, stören, umlenken jeglicher Client-Server- oder Peer-to-Peer-Netzwerkverbindung. Das mal so als Definition. Man kann Hijacking betreiben auf verschiedenen Schichten. Layer 2 wäre dann ARP-Spoofing und ARP-Relaying und sowas. Layer 3 und 4 ist dann TCP und ICMP-Redirection. TCP-Hijacking, ICMP-Redirection. Layer 5 wäre dann so Kompromittieren von irgendwelchen Protokollen der Anwendungsschicht, also direkt gegen HTTP oder DNS-Spoofing oder so würde ich zum Beispiel auch noch als Hijacking deklarieren. Layer 8, für diejenigen, die das ISO-OSI-Referenzmodell kennen, wissen, dass das die soziale Komponente ist in dem System, wäre dann Social Hijacking. Die Ziele von solchen Hijacking-Angriffen. Das Ziel kann sein, Verbindungen zu übernehmen. Man kann dabei einen Kommunikationspartner abhängen. Man kann versuchen, eine übernommene Verbindung aufrechtzuerhalten. Man kann versuchen, irgendwelche Anweisungen einzuschleusen. Das wäre dann ein aktiver Angriff. Ein weiteres Ziel könnte sein, einen existierenden Rechner oder Service zu imitieren. Zum Beispiel zu sagen, ich bin jetzt der neue Router oder ich bin jetzt der neue Gateway oder ich bin jetzt irgendein Webserver oder ich bin jetzt der neue DNS-Server. Das ist ja auch so ein Sport, der ja hier im Haus auch, glaube ich, gelegentlich praktiziert wird, was auch ein bisschen zu Verwirrung führt. Man kann, statt zu tun, als ob man jetzt ein bestimmter Service oder Rechner wäre, kann man auch einfach nur die Antworten eines solchen Services oder Dienstes imitieren. Das könnte man dann HTTP-Redirection nennen oder halt auch ICMP-Redirection. Man könnte auf welche POP3-Anfragen oder DNS-Requests einfach reagieren und da dann irgendwelchen Schabernack betreiben. Voraussetzungen für solche Angriffe, jetzt, da geht es jetzt konkret eher um TCP-Hijacking, also man sollte in der Lage sein, Pakete zu sehen von einer Verbindung, die man da hijacken möchte. Idealerweise, also das Einfachste ist, wenn die Rechner, zwischen denen man eine Verbindung hijacken möchte, wenn die über einen Hub miteinander verbunden sind Wenn die über einen Switch miteinander verbunden sind, ist das auch nicht weiter problematisch. Und wie das funktioniert, sehen wir dann auch gleich. Und da gestaltet sich das dann einfacher, wenn man eine Netzwerkkarte hat, die man in den Promiscuous-Mode schalten kann. Das heißt sozusagen, man sagt seiner Karte, seiner Netzwerkkarte, dass die alle Pakete annehmen soll, auch die, die gar nicht für sie bestimmt sind. Es gibt Karten, bei denen kann man das nicht. Softwaremäßig, was braucht man? Man braucht einen Sniffer, zum Beispiel TCP-Dump, kennen wir alle, EtherReal, auch ein sehr gutes Teil, SniffIt. Man braucht einen Paketgenerator, da gibt es also auch ganz viele unterschiedliche, zum Beispiel SPAC, das heißt irgendwie Send Packet, sehen wir nachher auch nochmal kurz, IP-Packet, TK-IP-Constructor, das ist ein einfaches Perl-Skript, habe ich mal gemacht, und dann gibt es da noch so einen Paketgenerator aus dem sogenannten Path-Projekt. Da kommen wir auch nochmal gelegentlich drauf zu sprechen. Path, Perl, Advanced, TCP, Hijacking. Ich weiß nicht, ob der Chefentwickler hier irgendwo sitzt. Ist jedenfalls auch hier irgendwo. Werden wir nachher in dem Workshop sehen. Was wir noch brauchen könnten, wären zum Beispiel ein ARP-Flutter. Könnte unter Umständen Sinn machen. Ein Reset-Daemon, wenn wir jetzt irgendwie Verbindungen einfach töten wollen oder nicht mehr zustande kommen lassen wollen. Ein Syn-Flutter, wenn wir jetzt darauf angewiesen sind, zum Beispiel einen Webserver einfach unschädlich zu machen, dass der einfach keine neuen Verbindungen mehr annehmen kann. Und dann gibt es natürlich auch fertige Hijacking-Software, zum Beispiel recht bekannt ist Hunt, dann DSniff, das ist so ein Package mit ganz vielen Tools dabei, da kann man einiges mitmachen, Juggernaut, das ist so dieses Referenztool aus dem Frag-Magazin, Ettercap, sehr komfortabel, werden wir im Workshop auch sehen, und dann dieses Path mit einer Sammlung von Perl-Skripten, mit dem man auch einiges machen kann. So, dann werden wir mal konkret, gucken wir uns mal an, wie so ein TCP-Verbindungsaufbau aussieht. Das machen wir wirklich nur ganz kurz. Ich gehe mal davon aus, dass das die meisten wissen. Wir sehen hier einen Client, der zu einem Server eine Connection aufbauen will. Er muss ein TCP-Paket schicken, in dem das SYN-Flag gesetzt ist, und er schickt seine initiale Sequenznummer mit. Der Server antwortet ebenfalls mit einem SYN-Flag, acknowledged die Sequenznummer des Paketes, was er bekommen hat, und schickt seine eigene initiale Sequenznummer zurück, und im dritten Schritt acknowledge dann der Client das Paket, was er bekommen hat. Das nennt man dann Drei-Wege-Handshake, und hier unten ist dann die Verbindung aufrecht zustande gekommen. Der Datenaustausch sieht dann so aus. Der Client schickt an den Server ein Paket mit 10 Byte Payload. Wir sehen hier Sequenznummer 1001 bis 1011. Das heißt, er hat da irgendwie 10 Byte. Er erwartet als nächstes ein Paket mit der Sequenznummer 5001. Und der Server schickt ein entsprechendes Paket zurück. Acknowledged mit 1012, das heißt, er hat Pakete mit den Sequenznummern von 1001 bis 1011 bekommen und erwartet als nächstes 1012. Diese Fenstergröße heißt, er hat so ein gewisses Empfangsfenster. Die Pakete müssen nicht unbedingt in der richtigen Reihenfolge kommen, die müssen nur innerhalb dieses Fensters sein. Er acknowledged, also wenn diese Pakete innerhalb dieses Empfangsfensters kommen, wird das Empfangsfenster verkleinert um die Anzahl der Bytes, die gekommen sind. Und wenn die Daten in die Anwendung hochgereicht werden, erreicht es wieder die volle Größe. Da kommen wir aber gleich noch kurz drauf. Die Beendigung von solchen Verbindungen ist natürlich auch möglich. So ein Rechner kann ausfallen, es kann ein Timeout geben, also nach einer gewissen Zeit der Inaktivität erklärt der jeweilige Protokollstack die Verbindung für beendet. So eine Verbindung kann auch ganz normal beendet werden. Die können gegenseitig so eine FinFlex sich schicken. Sie kann einseitig abgebaut werden durch Reset-Flex. Das Ganze kann Resultat sein eines Hijacking-Angriffs. Und hier unten zum Beispiel mal, wie das aussieht mit so einem Reset-Flex. Also ne, der Server schickt ein Paket und der Client sagt dann einfach, schickt ein Paket mit der Sequenznummer 1012. Das ist das, was der Server hier erwartet. Und da ist dann das Reset-Flex gesetzt. Und damit ist die Verbindung dann auch beendet. Das, was für uns jetzt wichtig ist, für das Hijacken einer Verbindung, ist der sogenannte desynchronisierte Zustand einer solchen Verbindung. Das heißt, dass die Sequenznummern eines eingehenden Paketes außerhalb dieses Empfangsfensters liegen müssen. Und zwar können die kleiner sein, diese Sequenznummern, als das, was der Server zum Beispiel erwartet oder der Client. Oder die können größer sein als das, was er erwartet, plus dieses Empfangsfenster. Also er kann das, was erwartet, Acknowledgement-Nummer plus Größe des Empfangsfensters, innerhalb diesem Bereich nimmt er Pakete an. Reihenfolge ist nicht so wichtig, aber wenn es darüber ist, wenn es größer ist, ist das nicht mehr akzeptabel, das Paket, und wird gedroppt außerhalb des Empfangsfensters. Und man spricht dann davon, dass die Verbindung dann desynchronisiert ist, wenn der Client das nicht irgendwie mitbekommt und nicht beheben kann, den Fehler. Wenn er also ständig Pakete schickt oder nur noch Pakete schicken kann, die jetzt außerhalb des Empfangsfensters liegen, dann ist das desynchronisiert. Das kann einseitig und zweiseitig desynchronisiert sein. Also die können sich gegenseitig Pakete schicken, die jeweils außerhalb des jeweiligen Empfangsfensters liegen. Da hat man eine beidseitige Desynchronisation. Daraus kann dann unter anderem auch ein sogenannter ACK-Storm resultieren. Das heißt, dass die sich gegenseitig falsche Sequenznummern vorwerfen. Also ich schicke ein Paket, das außerhalb des Empfangsfensters liegt. Der andere antwortet, ja, schön, aber das Paket kann ich nicht annehmen. Ich möchte ein Paket mit Sequenznummer so und so haben und das kann aber der andere wieder nicht annehmen. Und dann werfen die sich da gegenseitig Fehlverhalten vor und das resultieren dann solche Stürme daraus. Das geht dann hoch her in den Netzen. Man kann unter Umständen so eine Verbindung auch resynchronisieren. Das ist allerdings nur möglich durch Mithilfe des Clients, also er muss was tun. Wenn zum Beispiel die Sequenznummer unterhalb des Empfangsfensters liegt, also außerhalb des Empfangsfensters und ist kleiner, müsste er seine Sequenznummern erhöhen. Das kann man von außen nicht machen. Man müsste also diesen Client dazu bringen, dass er irgendwelche Daten schickt, um eben seine Sequenznummern zu erhöhen. Für gewöhnlich zitiere ich jetzt immer aus dem Quellcode von Hand. Ich kann das vielleicht kurz erzählen. Da gibt es ein Feature, man kann eine Session hijacken und versuchen, die zu resynchronisieren, indem man ihm, dem Client, eine Nachricht auf dem Bildschirm zaubert, wo drin steht, bitte tipp jetzt mal so und so viel Zeichen und hofft darauf, dass der in Angst und Bange gerät irgendwie und dann anfängt, da was zu tippen. Das ist eigentlich ganz witzig, weil da irgendwie so völlig hanebüchene Botschaften erscheinen. So irgendwie, wir hatten gerade einen Buffer-Overflow, wenn du jetzt 10 Byte tippst oder so, dann ist das wieder alles gut oder so. Oder irgendwie eine, wird dann zufällig ausgewählt, so eine ist dann irgendwie, fuck you, type 10 characters immediately. Naja, also, kann ja sein, dass jemand drauf reinfällt. So sieht das zum Beispiel aus, dieser synchronisierte Zustand. Wir haben hier den Server, der erwartet ein Paket mit der Sequenznummer 1015 und hat selber die Sequenznummer 5001. Der Client schickt allerdings Pakete, also Payload 10 Byte 1001 bis 1011. Das liegt unterhalb des Empfangsfensters. Und er erwartet ein Paket mit der Sequenznummer 5005. Und auch der Server liegt hier mit seiner Sequenznummer noch darunter. Dann sagt der Server hier, ja, ich habe immer noch die Sequenznummer 5001, will aber jetzt endlich 1015 haben, weil das, was da drunter liegt, habe ich schon acknowledged. Ja, und dann kommt er wieder, ja, ich habe aber nur 1001, da kann man jetzt nichts machen. Und dann geht das so hin und her und es resultiert dieser ACK-Storm. Die versuchen mit Retransmissions die Pakete nochmal neu zu übertragen und das bricht also ein heilloses Chaos los. So ein einfacher Angriff würde sich dann zum Beispiel mal Infiltration nennen. Definition davon, dass wir schleusen Daten in den Strom ein und desynchronisieren die Verbindung dadurch. Das funktioniert dann so, dass man als Angreifer ein Paket zusammenbaut, das so aussieht, als wäre es vom Client mit irgendwelchen Daten, also zum Beispiel bei einer Telnet-Session irgendwelche Anweisungen, die man ausgeführt wissen möchte. Das schickt man an den Server. Man weiß ja, was für Sequenznummern der erwartet, konstruiert dieses Paket, schickt es dahin. Der Server kann es nur ausführen, weil er das ja nicht unterscheiden kann, ob es wirklich von dem Client kommt oder von sonst irgendwem. Zu dem Zeitpunkt ist dann die Verbindung desynchronisiert, weil der Client hat ja eine entsprechend niedrige Sequenznummer als das, was der Server dann erwartet. Es kann dann kein direkter Datenaustausch mehr stattfinden, weil der Client, wie gesagt, seine Sequenznummern irgendwie erhöhen müsste. Der Angreifer kann zwischen den beiden noch vermitteln und die Verbindung aufrechterhalten, aber das geht dann halt wirklich nur, wenn der Angreifer auch was dafür tut. Also er kann so Packet Forwarding machen oder sowas. Es gibt eine Light-Variante von diesem ganzen Angriff, das nennt sich dann irgendwie Simple oder Simplex Hijacking. Also das heißt, ich übernehme einfach die Verbindung und mache dann einfach anstelle von dem weiter. Oder also die Ultralight-Variante ist dann einfach, ich schleuse einfach was ein und kümmere mich nicht weiter drum und dann war es das. Hier unten noch dieser letzte Punkt, Early Desynchronization. Man hijackt eine Verbindung beim Verbindungsaufbau. Geschmackssache, ob das Sinn macht. So sieht das zum Beispiel aus. Der Server erwartet hier ein Paket mit der Sequenznummer 5000. Nee, er erwartet ein Paket mit der Sequenznummer 1000. Der Client schickt ein Paket, der Hacker getarnt als Client schickt ein Paket mit der entsprechenden Sequenznummer, die der Server hier erwartet. Er erwartet 1000. Er schickt hier den Payload hin. Der Server acknowledged das, sagt, ich erwarte jetzt 1011. Der originale Client will jetzt irgendwas machen, hat allerdings noch die Sequenznummer 1000 bis 1005, will er jetzt hinschicken, irgendwelchen Payload. Und das liegt jetzt deutlich außerhalb des Empfangsfensters. Der Server kann das nicht mehr annehmen und wirft ihm jetzt hier Fehlverhalten vor. Ich habe aber schon 1000 bis 1011 bis 1010 acknowledged und erwarte jetzt 1011. Verbindung ist desynchronisiert. Diese Take-No-Prisoners-Variante heißt halt Einschleusen von Anweisungen ohne Rücksicht auf Verluste. Man versucht gar nicht erst irgendwas zu vertuschen. Man muss gucken, dass man was Effektives einfügt und man muss leichtgläubige Opfer haben, weil das natürlich auffällt. So bei Telnet-Sessions, da sieht man unter Umständen die Bildschirmausgabe von dem, was man da infiltriert hat, sieht dann der Client, der erschreckt sich dann plötzlich, wenn er dann irgendwie da was sieht, was er gar nicht getippt hat. Sowas kann man auch dann zum Ausprobieren mit nur TCP-Dump und irgendeinem Paketgenerator mal machen. Das werden wir auch nachher im Workshop mal sehen. Dann gibt es da das sogenannte Reset-Mysterium, auf das ich gar nicht weiter eingehen will, weil es immer noch nicht geklärt ist. Es gibt da irgendwie Phänomene, dass man mittels Reset und Reopen, also man schickt irgendwie Reset-Paket und irgendwie gleich eine neue Sequenznummer mit und einen SYN-Flag oder so, dass man da irgendwie eine Verbindung hijacken könnte. Es wird auch sogar beschrieben in diesem Papier, Simple Active Attacks Against TCP. Ich habe mal von jemandem gehört, dass sich irgendwie selbstständig irgendwelche Verbindungen wieder aufbauen, nachdem man da irgendwie so ein Reset-Paket geschickt hat. Also das ist ein bisschen merkwürdig und problematisch auch, weil die Protokoll-Stacks sich auch alle teilweise unterschiedlich verhalten. Also da bin ich noch nicht weitergekommen. Ja, nach dem Angriff, was macht man da? Man hängt einen Client ab, zum Beispiel mit Fin oder Reset. Man kann den Client noch benachrichtigen, also man kann ihm so eine Nachricht auf dem Bildschirm zaubern, so, du bist gerade gehackt worden oder so. Man kann ihn bewegungsunfähig machen und startet so ein Reset-Daemon, dass der Client gar nicht mehr die Möglichkeit hat, sich neu zu connecten an den Server. Der kann dann versuchen, was er will und kommt aber nicht mehr ran. Ja, man kann versuchen, die Verbindung zu resynchronisieren und so, dass der Client das vielleicht gar nicht mitkriegt, dass er da gehijackt worden ist. Oder man läuft weg. Kann man auch machen so. Das kann man. Ja, das ist jetzt ein bisschen schwer zu erkennen. Das kann man sich. Also die Folien habe ich übrigens auf meiner Webseite oder irgendwo ist auch verlinkt hier. Da kann man sich das nochmal genau angucken. Hier ist halt so ein TCP-Dump. Da hatte ich mal hier so Screenshots gemacht, um mal zu zeigen, wie das funktioniert, wie man nur mit einem TCP-Dump und einem Paketgenerator das mal ausprobieren kann. Also, kann man mal die Beamer-Settings resetten? Ja. Ja, ich vermute aber mal, da es eh ein bisschen klein ist. Also die Zahlen, so die Sequenznummern hier unten, wird man wahrscheinlich sowieso nicht erkennen können. Denk mal. Ist eh ein bisschen klein hier. Deshalb sage ich euch einfach, was da steht. Also wir sehen hier einen Screenshot von einem TCP-Dump, wo wir im Prinzip das gesehen haben, was ich da in dieser schematischen Darstellung schon gezeigt habe. Also wir sehen eine Verbindung zwischen einem Telnet-Server und einem Client und sehen in den Paketen halt, welche Sequenznummern die jeweils voneinander erwarten. Die können wir uns da heraussuchen. Dann haben wir hier einen einfachen Paketgenerator, da tragen wir dann die entsprechenden, den Source-Port, Destination-Port, die IPs und die entsprechenden Sequenznummern einfach ein, können einen Payload-Text mit eingeben, also eine Nachricht oder einen Infiltrationsstring, der da ausgeführt werden soll und schicken das Paket auf die Leitung und dann funktioniert das einfach. Das also ist recht trivial nachzuvollziehen. So ein bisschen zumachen hier. ARP ist das nächste Thema jetzt. Address Resolution Protokoll, das dient zur physikalischen Adressierung in einem lokalen Netz. Solche Netzwerkadapter werden über MAC-Adressen erkannt. Das sind diese achtstelligen, oder nee, das sind die sechsstelligen, so mit Hexadezimal und so. Werden wir auch gleich nochmal sehen. Da werden Pakete verschickt in Ethernet-Frames, also die IP-Pakete stecken in irgendwelchen Ethernet-Frames und die sind adressiert halt an MAC-Adressen. diese Umsetzung zwischen IP und MAC-Adresse funktioniert dann mit diesen ARP-Requests und Replies, also dieses Protokoll. Da wird dann gefragt, so, welche IP hat, welche MAC hat die IP so und so. Und dann wird das ins Netz gepustet und dann wird gefragt, wer ist das? Und dann muss derjenige halt sagen, so, ja, hier, das bin ich. Und dann merken die sich, die, die gefragt haben, die haben dann so einen ARP-Cache und da steht dann die Zuordnung drin. Da gibt es unter anderem einen Angriff, das passt zwar nicht hundertprozentig rein, hier so ein MAC-Table-Overflow. Es gibt also Switches, in denen man eintragen kann, welche Netzwerkkarten an welchem Port hängen. Das ist auch ein beliebtes Spiel, dass man die dann einfach anfängt zu beschießen mit ganz vielen gefälschten ARP-Requests und Replies. Und irgendwann stürzen die dann einfach ab und schalten um und werden dann zum Hub. Das ist natürlich etwas auffällig, so ein Angriff. Eine Optimierung von diesem ganzen System ist, wenn ich jetzt einen ARP-Request raushaue, also nachfrage, wer hat jetzt zu welcher, welche MAC hat eine bestimmte IP, gebe ich natürlich meine eigene MAC-Adresse mit und die anderen, die dieses Paket empfangen haben, merken sie das auch gleich. Diese einfachen Switches merken sich dann zum Beispiel beim ersten Mal, wenn so ein Paket durch den Switch durchgeht, welche MAC-Adresse da an welchem Port hängt. Da gibt es jetzt verschiedene Sachen, was man da machen kann. Man kann zum Beispiel mal seine eigene MAC-Adresse fälschen. Das ist unter Linux ganz einfach. Die Befehlsfolge sieht so aus, mit ifconfig geht das. Man macht das bekannt, indem man einfach mal ein bisschen im Netz rumpinkt und irgendwann merken sie, dass die anderen Rechner einfach so, dass jetzt die IP da wie eine andere MAC-Adresse zugeordnet bekommen hat. Das ist da dann interessant, wenn wir jetzt einfach zum Beispiel ein anderer Rechner werden wollen. Dann sagen wir einfach, wir haben jetzt eine neue MAC und eine andere IP oder so, machen das bekannt und nehmen dann zum Beispiel eine strategisch wichtige Stellung ein. Interessanter ist dabei das Buchen fremder MAC-Adressen. Das Ganze nennt sich dann auch ARP-Cache-Poisoning. Das heißt, wir suggerieren einem bestimmten Rechner, dass ein anderer Rechner plötzlich eine andere MAC-Adresse hat. Wir gucken uns mal zum Beispiel dieses Beispiel hier an. Wir haben hier einen Hub mit drei Rechnern. Wir haben hier den mit der IP 03. Der generiert einen ARP-Reply, schickt es an die MAC-Adresse BBBBB, also an den. Er sagt, dass jetzt die 01, also der Rechner hier oben, jetzt eine andere MAC-Adresse hat, und zwar die 0D0D0D. Interessanterweise nehmen viele Netzwerkkarten das dann einfach an, obwohl die zum Beispiel gar keinen ARP-Request geschickt haben. Also unter Linux zum Beispiel funktioniert das ganz einfach und wunderbar. Man kriegt das manchmal gar nicht mit. Man schickt einfach ein gefälschtes ARP-Request, ARP-Reply, ohne dass vorher ein Request rausgegangen ist und der ändert direkt in seinem ARP-Cache halt den Eintrag für die entsprechende IP. Wozu das dann gut ist, werden wir gleich sehen. Vorher nochmal, wie man sowas mit einem Paketgenerator machen kann. Da gibt es dieses Tool SPAC, Send Packet. Ich meine, jeder Aufruf sieht dann ungefähr so aus. Da kann man dann so eine Pakete konstruieren damit. Hier haben wir einen Switch. Und wir sehen jetzt hier, da sind drei Ports dran. Bei Port 0 und 1 ist schon eine MAC-Adresse zugeordnet, bei Port 2 noch nicht. Und das erste Mal, wenn er jetzt irgendwas macht hier, merkt sich der Switch halt, welche MAC-Adresse hier zugeordnet ist. Wir machen das ja alles, um an einem Switch trotzdem den Traffic mitsniffen zu können, weil das ja eigentlich nicht Sinn der Sache ist. Also wenn jetzt hier die beiden miteinander kommunizieren wollen, geht das Paket halt nicht an allen Ports raus, sondern eben nur dort, wo die entsprechende MAC-Adresse dahinter ist. Der Switch weiß das dann ja. ARP-Relaying, da gibt es also auch verschiedene Varianten. Wir können einfach sagen, wir haben jetzt die Moment, jetzt muss ich mal anders anfangen hier. Hm. Wir übernehmen einfach die MAC-Adresse eines existierenden Systems, also von einem Zielrechner, für den wir eine Verbindung übernehmen wollen, fälschen das. Das ist natürlich die eine Variante, aber darauf gehe ich jetzt mal gar nicht näher ein, weil das uninteressant ist und weil wir nicht viel Zeit haben. Interessanter ist, wir spoofen fremde Adressen. Wir spoofen im ARP-Cache eines Zielrechners MAC-Adressen, die es nicht gibt. Also wir sagen ihm, eine bestimmte IP hat eine MAC-Adresse, die nicht existent ist. Das Ziel von so einer Geschichte ist, dass der ein Paket an den Switch schickt. Er schickt es an eine bestimmte MAC-Adresse. Der Switch kennt diese MAC-Adresse nicht, weil es die auch gar nicht gibt. Deshalb kommt das an allen Ports vom Switch raus. Er muss herausfinden, er nimmt an, dass die Karte vielleicht irgendwo an irgendeinem Port hängt. Das Paket kommt bei allen Rechnern an. Alle droppen es, weil keiner diese MAC-Adresse hat. Und das Paket kommt letzten Endes nicht an. Nun machen wir aber Folgendes. Wir schalten uns selber in den Promiscuous-Mode, das heißt, wir nehmen einfach alle Pakete an. Wir sagen einem, die IP so und so ist jetzt bei der MAC-Adresse, die es nicht gibt, und können dann weitervermitteln, weil wir jetzt die Pakete bekommen. Das sieht schematisch mal so aus. Kann man das ja so halbwegs erkennen vielleicht. Also, wir haben zum Beispiel hier IP02 hat die MAC-Adresse BBBBB und im ARP-Cache steht drin, also 02 will mit 01 eine Connection aufbauen oder hat eine Connection, und hier steht drin, dass die IP01 die MAC-Adresse EEEEE hat. Und die 01 hat aber nicht EEEE, sondern AAAAA. Und bei der anderen Seite, bei der 01, sieht das so ähnlich aus. Der denkt halt, dass die 02 die MAC-Adresse 0D, 0D und so weiter hat, obwohl der 0B, 0B, 0B hat. Der schickt nun also sein Paket los hier an die 01, schickt es an die MAC-Adresse 0E mit seiner Source-MAC-Adresse 0B. Der Switch kennt das nicht, 0E, und haut das Paket an allen Ports raus. Also es kommt auch an dem ursprünglichen Ziel an, also bei der 01, bloß der nimmt es nicht an, weil er die MAC-Adresse 0E nicht hat, und lässt das Paket fallen. Das Paket kommt hier auch bei der IP 03 raus, also der Angreifer. Für den ist es zwar auch nicht, der nimmt es jetzt aber trotzdem an und baut es einfach, baut es um. Und schickt es weiter an die MAC-Adresse 0A mit der Source-Adresse 0D. Und 0D ist die MAC-Adresse, die er denkt, dass der Client sie hätte. Ja? Also er kann hier vermitteln, baut die Pakete um und kann so eine Verbindung aufrechterhalten und kann somit durch den Switch durch halt den Traffic dann doch durchmitsteppen. Ist das verständlich gewesen? Gibt es da irgendwelche Fragen zu? Alles klar. Werden wir auch noch kurz in dem Workshop behandeln vielleicht. Nochmal ganz kurz was zu ICMP Redirection. ICMP ist so ein Protokoll, um irgendwelche Informationen über den Zustand eines Netzes auszutauschen. So ein ICMP-Paket steckt üblicherweise in einem IP-Paket drin. Es gibt da verschiedene Arten von ICMP-Paketen. Es gibt da, das bekannteste ist der Ping, also Echo, Request und Reply. Timestamp, Router Advertisement. Interessant ist halt das Redirect. Das ist die ICMP-Nachricht mit dem Code 5. Das sind so Nachrichten von Routern an Hosts, die mitteilen, dass bestimmte Pakete nicht über sie selbst, sondern über einen anderen Router oder Gateway verschickt werden sollen, weil da die Verbindung einfach schneller ist oder besser oder so. Und das kann man sich natürlich dann auch zunutze machen, indem man solche Pakete fälscht und generiert und sagt, so ja, ich bin der Router und schick mal deine Pakete besser über mich, weil ich das schneller kann. Und es gibt viele Protokollstacks, die das dann auch sogar glauben. Das hat den Vorteil, dass man, dass diese Routen in der Regel nicht expiren, obwohl das auch nicht überall stimmt. Also es gibt Protokollstacks, die dann irgendwie alle 5 Minuten oder so, wo dann der Upcache, die Routen neu gesetzt werden. Beim Upcache ist es etwas problematischer, weil da regelmäßiger der Cache gelöscht wird. Es gibt da so ein bisschen Referenz und Papier hier, Playing Redirection Games with ARP and ICMP. Da steht das auch nochmal drin. Da gibt es auch so ein Tool. Und dann gibt es in diesem Path-Paket, was ich schon angesprochen habe, gibt es auch so ein Tool, mit dem man diese Redirection-Pakete generieren kann. Ich kann da nochmal zeigen, wie das... Achso, nee, es kommt erst nochmal hier. Ein paar Anmerkungen dazu. Speziell jetzt unter Linux sieht es so aus, dass nur Hosts, die selber keine Router sind, also die selber kein IP-Forwarding oder sowas machen, nehmen solche Redirects an. Also man kann jetzt nicht so einen Router oder Gateway oder sowas mit sowas beschicken. Das wäre zu einfach. Es muss im Kernel die Möglichkeit aktiviert sein, dass man solche Redirection-Pakete annimmt. Das ist also bei manchen, das kommt auf die Distribution an oder was auch immer. Manchmal ist es standardmäßig eingeschaltet, bei manchen nicht. Also das ist ganz unterschiedlich. Das macht man im PROC-File-System, da gibt es hier so eine Einstellung. Da schreibt man einfach eine 1 rein und dann geht das. Man muss, wenn man selber Angreifer ist, bei sich ausschalten, dass man Redirects schickt, weil man sonst unter Umständen automatisch einen Redirect schickt, nämlich wenn der gespoofte Rechner plötzlich sein Paket an mich schickt, kann es passieren, dass der Kernel dann sagt, na, der weiß dann von nix, der weiß nicht, dass wir vorhaben, da so eine Verbindung zu übernehmen und sagt, na, eigentlich bin ich ja gar kein Router und macht das Ganze wieder rückgängig. Das ist dann auch ärgerlich. Also das muss man ausschalten. Dann interessant ist noch, zumindest im Fall von Linux, dass wir nur Routen für bestimmte Ziele ändern können. Und zwar für Ziele, zu denen das Opfer schon mal eine Verbindung aufgebaut hat. Also der muss zum Beispiel mal eine bestimmte Webseite abgerufen haben und wir können dann für dieses Ziel, für diese Webseite eine Route neu setzen. Das geht für jegliche Arten von Verbindungen, also ich kann auch eine Telnet-Session irgendwo hingemacht haben oder sonst irgendwas, außer UDP, was schade ist, da wir ja wissen, dass er ja regelmäßig UDP-Connections zu einem, oder nicht Connections, UDP-Verbindungen zu einem DNS-Server aufnimmt. Und wir könnten dann die Route zu dem DNS-Server neu setzen, aber die Linux-Kernels, mit denen wir das ausprobiert haben, ich glaube, wir haben es auch mit FreeBSD mal ausprobiert, bei denen reicht es nicht aus, Connections an Port 53 zu machen. Also das ist wirklich schade. Oder eigentlich ist es gut, sagen wir es mal so. Unter Linux zum Beispiel wird die Route nur im Routing-Cache angezeigt. Also wenn wir jetzt einfach sagen, root, unter minus N oder so, dann wird es nicht aufgelöst. Da erscheint die dir nicht, sondern nur bei der Option minus C. Da steht sie dann im Cache drin, wird aber benutzt. Hier ist nochmal der Aufruf, wie das aussieht, wenn man dann seinen Routing-Cache selber flashen will. So sieht das schematisch aus. Wir haben hier einen Host, der schickt über den Router 1 hier ein IP-Paket. Der Router 1 schiebt das IP-Paket raus, sagt aber hier per ICMP, schick dein Paket mal lieber über Router 2 und das nächste Paket schickt dann der Host über den Router 2. Also der ändert hier dann sofort seine Routing-Tabellen. So viel zu ICMP-Redirection. HTTP-Hijacking, das sind diese Layer 5-Angriffe oder von dieser Applikationsschicht. Man kann verschiedene Angriffe dort fahren, man kann eine HTTP-Verbindung entführen, man kann da die Passwörter mitloggen oder verändern. Man kann sich schon während des Verbindungsaufbaus als Zielrechner ausgeben. Was man machen kann, ist, man kann zum Beispiel auf HTTP-Requests lauschen und einfach mit HTTP-Replies das Ziel umlenken, also zum anderen Ziel umlenken. Man generiert ja einfach so eine Move-Permanently-Meldung. Das habe ich mal hier, das Tool heißt HTTP-Redir. Das habe ich mal irgendwie programmiert. Das gibt es auch auf meiner Webseite. Das wollte ich einfach noch mal ein bisschen rumspielen mit libnet und libpcap. Und das Einzige, was mir da eingefallen ist, was ich da machen könnte, wäre dann sowas. Aber das funktioniert sogar. POP3-Hijacking. Man kann also welche Nachrichten manipulieren, während sie an einem vorbeifliegen. Ja. UDP, nächster Punkt. UDP ist also ein ganz verkürztes Programm, das ist ein Protokoll, das ist verbindungslos. Das Paket ist also ein besseres IP-Paket, da steht im Header, stehen bloß irgendwelche Ports drin, die Länge und eine Checksumme. Also es gibt keine Sequenznummern. Und es gibt auch keinen Verbindungsaufbau in dem Sinne. Bei der Programmierung funktioniert das genauso wie bei TCP, also mit Sockets, also unter Unix zum Beispiel. Benutzt wird das zum Beispiel bei NFS, bei irgendwelchen Streaming-Protokollen. Das Bekannteste ist halt DNS, weil da der Verwaltungsaufwand sehr gering ist. Also gerade DNS-Server, die sehr viele Verbindungen oder Anfragen beantworten müssen, die machen das dann mit UDP, weil es einfach schneller geht. Das macht es natürlich leicht, solche Verbindungen zu spoofen, da wir das Problem mit den Sequenznummern einfach nicht haben. Zum Beispiel beim DNS-Spoofing. Wir fälschen einfach die Antwort eines DNS-Requests, einer Query. Das Paket zusammenzubauen ist relativ trivial. Also wie gesagt, wir brauchen keine Sequenznummern. Wir brauchen allerdings irgendwie so eine ID von dieser Query. Der Vorteil ist beim DNS-Spoofing, dass man normalerweise näher dran ist an dem Rechner, der die Frage gestellt hat, als der Rechner, den er wirklich gefragt hat, weil üblicherweise die DNS-Server ja irgendwo außerhalb stehen und wir sind normalerweise nah dran. Deshalb kommt die Antwort, die gefälschte Antwort, meist vorher. Die richtige Antwort kommt dann hinterher noch, aber dann ist es schon zu spät. Im DSNF-Paket ist so ein DNS-Spoofer mit dabei. Da kann man mit so Host-Files anlegen und für bestimmte Ziele bestimmte Queries da umbiegen. Das kann man also so auch produktiv nutzen, um da sich irgendwelche Werbebanner rauszufiltern oder so aus seinem eigenen Traffic. Man kann des Weiteren so HTTPS oder Secure Shell 1 Man-in-the-Middle-Attacken machen. Man lauscht einfach, guckt nach, ob jemand so eine HTTPS-Seite aufruft, generiert dann ein Zertifikat, schickt es an den Client, der diese Anfrage gestellt hat und baut selber eine Verbindung zu dem ursprünglichen Ziel auf und vermittelt dann im Prinzip. Also man hat dann die Schlüssel da verteilt und kann die Verbindung entschlüsseln. Das Einzige ist, der Client sieht natürlich, dass er plötzlich ein neues Zertifikat bekommen hat. Aber naja, es gibt viele Leute, die lesen dann halt so, das New Site Certificate oder wie das heißt und sagen, ja, das möchte ich gerne und kriegen das dann unter Umständen gar nicht so mit. Hier haben wir ein Szenario, ich glaube, da gehe ich auch nicht weiter darauf ein, aus Mangel an Zeit. Das kann man sich mal angucken, das zeigen wir vielleicht im Workshop auch noch. Das ist so ein Kombipaket. So, da haben wir irgendwie einen Switch und da hijacken wir eine HTTPS-Verbindung und benutzen dabei DNS-Spoofing und machen ARP-Relaying. Und hier habe ich mal aufgeschrieben, in welcher Reihenfolge man da was macht. Hier haben wir es mit Hand gemacht, glaube ich. Kann man sich mal zu Hause angucken und ausprobieren. Ja, das ist der zweite Teil davon. So, um langsam zum Schluss zu kommen. Social Hijacking, das ist jetzt dieser sogenannte Layer 8 Angriff. Da gibt es vielleicht auch verschiedene Varianten. Da gibt es zum Beispiel Pferdewetten Hijacking. Wer den Film Der Clou gesehen hat, kennt das. Man baut irgendwie ein Wettbüro auf und hält irgendwie zeitlich die Ergebnisse von irgendwelchen Rennen zurück, um dann entsprechende Wetten zu platzieren oder zu manipulieren oder was auch immer. Es gibt Zeitungs-Hijacking, Post-Redirection, also man kann sich zum Beispiel irgendwelche Nachsendeaufträge bei der Post verschicken oder wie einen Auftrag geben und das wird üblicherweise eigentlich nicht kontrolliert. Also es ist, ich will jetzt keinen dazu aufrufen, sowas mal zu machen, aber man muss sich mal gewiss sein oder gewahr sein, dass das heutzutage sehr leicht möglich ist, mit solchen Geschichten da irgendwelchen Unsinn zu machen oder selbst Unsinn zu erfahren halt, ne? Identitäts-Hijacking, also es ist eigentlich auch nicht weiter schwierig, da mit irgendwelchen gefälschten Papieren oder so jetzt irgendeine andere Identität anzunehmen. Flugzeug-Hijacking, auch ganz bekannt. Das Interessanteste, was ich eigentlich finde, was ich aber bisher noch nicht verifiziert habe, ist der sogenannte Lieferservice-Hijacking. Das ist von daher interessant, da wir, um mal ein Buzzword rauszulassen, eine sogenannte Win-Win-Situation haben. Und zwar funktioniert das dann so, dass wir uns bei einem Pizzaservice einfinden, setzen uns da hin oder stellen uns da draußen hin, rufen per Handy an und bestellen eine Pizza. Die bestellen wir zu uns nach Hause und wir wollen zu uns nach Hause, sind aber zu geizig, ein Taxi zu bezahlen. dann wird die Bestellung in dem Pizzarestaurant verarbeitet, so ich fahre jetzt in die Straße so und so und dann springt man auf, ah, das ist aber ein Zufall, da will ich auch gerade hin. Was hältst du davon, ich gebe dir hier 5 Euro und du nimmst mich mit. Und das ist für den Lieferanten gut, er kriegt noch 5 Euro zusätzlich. Für mich ist es gut, ich bin für relativ wenig Geld nach Hause gekommen und ich habe sogar noch eine Pizza dazu gekriegt. Ja. Also vielleicht mag das mal jemand ausprobieren. Ich hab's. Geht nicht mehr. Ach so, also. Ja, das okay. Also ich habe gerade gehört, dass heutzutage Pizzabäcker Gewichtssensoren auf den Sitzen haben. Ja, okay. Ja, der letzte Punkt bei diesem Social Hijacking ist dann zum Beispiel Einkaufswagen-Hijacking. Das gibt es auch in verschiedenen Varianten. Also, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das noch näher ausführen soll. Ja, man kann halt irgendwie so einen Einkaufswagen auch hijacken. Naja, und da gibt es aber auch tatsächlich so richtig bösartige Ansätze. Moin. Dass man einfach zum Beispiel einen Einkaufswagen befüllt mit Produkten, die jemand anders schon bezahlt hat. Also man geht aus dem Geschäft raus, guckt nach in dem Einkaufswagen, ob da noch irgend so eine Quittung oder so eine Rechnung drin liegt, nimmt die, geht wieder zurück, befüllt seinen eigenen Einkaufswagen mit genau den Geschichten, die da drin waren oder die auf der Liste stehen und geht wieder raus und sagt, hier, ich habe da schon bezahlt. Das ist dann auch so eine Form von Einkaufswagen-Hijacking. Ja. So, das war jetzt zum Exkurs. Jetzt nochmal ganz kurz zu den Gegenmaßnahmen. Jetzt nicht aus dem Social Hijacking Bereich, sondern jetzt TCP und ARP und so. Wir müssen irgendwie verhindern, dass Pakete von anderen Leuten mitgelesen werden können. Also wir wählen irgendwelche Infrastrukturen, bei denen das nicht mehr möglich ist, also irgendwelche Switches, wo zum Beispiel MAC-Adressen fest eingetragen sind zum Beispiel. Das bringt schon eine ganze Menge. Diese einfachen Switches bieten keinen oder nur geringen zusätzlichen Schutz, da wir durch Upcache-Poisoning oder so dann solche Verbindungen dann auch sehen können. Weniger anfällige Netztopologien, naja, also ich erzähle da immer, dass es zum Beispiel bei Token-Ring-Netzwerken viele Karten gibt, die man nicht in den Promiscuous-Mode schalten kann. Ich weiß jetzt nicht, ich bin da nicht auf dem Stand bei Token-Ring zurzeit. Man kann natürlich auch irgendwelche Tunnel benutzen oder IPsec oder generell verschlüsselte Protokolle benutzen, was sowieso immer natürlich besser ist. Da ist man dann relativ gesichert vor solchen Geschichten. Zur Erkennung, ja, das gehört eigentlich unten mit hin, gibt es so Tools wie ARPWatch oder irgendwelche Intrusion Detection Systeme, wo man zumindest mal sehen kann, ob da irgendwelche gefälschten Pakete im Netz unterwegs sind. Man kann statische ARP-Tabellen benutzen, also die kann man auch bei sich selber eintragen. Ich sage jetzt fest, irgendeine bestimmte IP hat einfach statisch jetzt diese MAC-Adresse und das darf nicht geändert werden. Zur Erkennung, man erkennt es also im einfachsten Fall, so ein Hijacking-Angriff, zum Beispiel durch diesen Axstorm, von dem ich vorhin gesprochen habe, also dass die sich gegenseitig Fehlverhalten vorwerfen, da ist dann unter Umständen viel los im Netz, also man sieht das sofort. Also wenn viele so eine ACK-Pakete hin und her geschickt werden oder viele Retransmissions gemacht werden, dann deutet das darauf hin, dass da irgendwas Schlimmes im Gange ist. Was man als Admin machen kann oder sollte, ist mal zu gucken, welche Karten im Netz im Promiscuous-Mode sind. Und da kommen eigentlich auch gelegentlich jetzt immer Fragen, wie kann man das denn machen? Wie kann man denn feststellen, ob eine Karte im Promiscuous-Mode ist? Also es gibt keine eindeutige Antwort und es gibt auch kein, soweit ich weiß, kein wirklich funktionierendes Verfahren, mit dem man das richtig zuverlässig herausfinden kann. Aber es gibt ein paar Ansätze. Man kann zum Beispiel einer Karte, von der man annimmt, dass sie im Promiscuous-Mode ist, ein Paket schicken, das zwar an die richtige IP gerichtet ist, aber eine falsche Ziel-MAC-Adresse hat. Eine Karte, die nicht im Promiscuous-Mode ist, würde das Paket nicht annehmen, weil die MAC-Adresse nicht stimmt, aber wenn die Karte im Promiscuous-Mode ist, nimmt sie das Paket unter Umständen an und reagiert drauf. Also wenn auf so ein Paket reagiert wird, können wir davon ausgehen, dass die Karte im Promiscuous-Mode ist. Andere Möglichkeit ist, irgendwie über irgendwelche Laufzeiten oder so anzunehmen, dass irgendeine Karte im Promiscuous Mode ist, weil zum Beispiel irgendwelche Pakete länger brauchen als bei anderen Karten, um zurückzukommen, da diese Karten ja einfach mehr zu tun haben, weil die alle Pakete annehmen. Und natürlich muss man auf irgendwelche Ungewöhnlichkeiten achten, zum Beispiel das mit den Zertifikaten, dass da im Browser plötzlich steht, wir haben ein neues Zertifikat für irgendwas oder wir sehen, dass plötzlich Connections irgendwie ständig beendet werden oder nicht wieder aufgebaut werden können. Das sind so diese Merkwürdigkeiten, auf die wir da achten können. Zum Schluss hier, kann man das erkennen, eine kleine Linkliste. Zunächst, wer sich da mit dem Thema näher befassen möchte, da gibt es so ein Grundlagenpapier, Simple Active Attacks Against TCP. Oh, der Rechtschreibfehler ist schon seit, glaube ich, 3 Jahren hier drin. Das ist ganz gut. Das Hand-Projekt mit einem auch sehr interessanten Code, da kann man auch wirklich mal in den Quellcode mal reingucken, wie das aussieht. Ettercap ist auch so ein automatisiertes Hijacking-Tool mit unwahrscheinlich vielen Features und auch unwahrscheinlich coolen Plugins, habe ich gestern mir zeigen lassen. Also ist recht faszinierend, werden wir nachher auch noch sehen. Ja. Dieser Text über ICMP-Redirection. Da ist auch ein Stück C-Code mit drin, mit dem man so eine gefälschten ICMP-Pakete verschicken kann. Dann gibt es natürlich auch, wie zu allen wichtigen Themen des Lebens, im FRAC einen Artikel zum Hijacking, da ist dieses Referenztool Juggernaut drin. Dann gibt es da dieses Path-Projekt, das liegt auf SourceForge von Bastian Ballmann, Perl Advanced TCP Hijacking. Das ist dieses Set von Perl-Skripten, also es ist sehr lehrreich, um sich mal anzugucken, wie man mit Perl irgendwelche Netzwerkprogrammierung machen kann oder wie man mit Perl hijacken kann. Das ist also auch ganz interessant. Ja, da gibt es von Felix von Leitner diese sogenannte Switching and VLAN Security FAQ. Könnte man sich auch mal angucken. Das DSNIF-Package mit diesen Tools, die ich genannt hatte. Naja, und auf meiner Webseite, da gibt es dann halt die ganzen Folien und Beispielprogramme und URLs und was nicht alles. So, ich wäre jetzt zu Ende mit meinem Part. Wir sind auch mit der Zeit fast rum. Sind denn noch irgendwelche Fragen? 2-3 Minuten hätten wir noch. Irgendwas unklar? Nicht verstanden? Doch, da meldet sich einer hier. Und da hinten auch.
Jo, wie sieht es denn eigentlich mit Windows-Verletzlichkeiten aus? Die sind ja irgendwie praktisch gar nicht drin vorgekommen.
Windows?
Ja, du hast eine ganze Menge IP-Spoofing und was weiß ich alles vom Linux-Kernel ausgehend gemacht. Ist das bei Windows völlig easy oder?
Also ich muss sagen, da ich selber kein Windows zur Verfügung habe, sind auch meine Spielereien mit Windows da etwas zu kurz gekommen wahrscheinlich. Aber ich weiß zuverlässig, dass Windows sehr anfällig ist gegen alle möglichen Angriffe von Spoofing. Also da sehr freizügig ist im Annehmen von irgendwelchen Paketen. Also das als Antwort. Ich glaube, da hinten war noch irgendwo eine Frage, oder?
Ich wollte fragen, ich habe da gelesen über die Sequence Numbers, die werden da irgendwie zufällig gewählt. Diverse Systeme machen das mehr oder weniger gut. Und könntest du darüber 2-3 Worte verlieren?
Ja, also du willst sicherlich auf Sequence Number Prediction hinaus, also das Vorhersagen von irgendwelchen Sequenznummern, also blindes Spoofen oder so. Es ist so, dass die Wahl der initialen Sequenznummer heutzutage bei den meisten Systemen eigentlich sehr gut ist. Es gab, glaube ich, vor wenigen Jahren mal irgendwie so bei Windows NT irgendwie so einen Fall, dass man diese Sequenznummern berechnen konnte. Also man konnte sagen, so jetzt, man konnte voraussagen, was für eine Sequenznummer als nächstes ist. Da gibt es im RFC eine Beschreibung darin, wie die Berechnung der initialen Sequenznummer auszusehen hat, was eigentlich Quatsch ist. Da steht, man muss irgendwie, das muss irgendwie 64.000 mal größer sein als irgendwas und da gibt es irgendeine Berechnungsgrundlage, ist aber Quatsch, da hält sich zum Glück keiner mehr dran, weil es wirklich möglichst zufällig sein soll. Mir ist momentan nicht bekannt, ob es irgendwelche Protokollstacks gibt, bei denen das noch vorherzusagen ist. Ich lasse mich aber gerne eines Besseren belehren.
So, ganz zu Anfang gab es noch was zu den ARP Antworten, die man ohne dass ein Fragepaket gekommen wäre, einfach Linux zur Kenntnis nimmt. Ist das etwas, was nützlich ist, insofern, als dass, wenn irgendeine andere Maschine eine ARP-Query rausgeschickt hat, die Antwort kommt und Linux das oder andere Maschinen das dann einfach so cachen, hat das eine Nützlichkeit oder fordert der RFC, dass man nur Sachen cacht, die wo man auch selber nachgefragt hat? Und wenn das so ist, kann man in Linux veranlassen, dass nur solche auch angefragten Antworten tatsächlich in den Cache kommen?
Also mir ist nicht bekannt, dass das irgendeinen praktischen Nutzen hat, dass der Linux-Kernel zum Beispiel einfach ungefragte ARP-Replies einfach annimmt. Ich halte das einfach für einen Bug. Ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Workaround gibt.
Das war die Frage, ob es eine praktische Möglichkeit gibt, das entweder direkt in der Konfiguration zu verhindern oder eventuell mit einem Stateful Firewall, der sagt, ich lasse nur Sachen durch, wo wir auch nachgefragt haben.
Ja, es ist die Frage, wo man denn einen Schutz davor einbaut, eine Firewall, klar. Aber eigentlich müsste ja der Kernel das machen. Der sollte sich eigentlich merken, so ja, ich habe jetzt da gar nicht nachgefragt und plötzlich kriege ich da unaufgefordert eine Antwort und dann schreibe ich das gleich in meinen Cache. Das ist im Grunde genommen Quatsch. Also das ist ein großes Risiko. Weitere Fragen? Da vorne meldet sich noch jemand.
Nochmal was zu dem Windows und ARP-Spoofing. Also Windows fährt seinen TCP-Stack einfach runter, wenn es feststellt, dass es ein Paket gekriegt hat mit seiner IP und einer fremden MAC-Adresse. Also es ist relativ praktisch.
Was heißt, es fährt seinen Stack runter?
Naja, du kriegst halt so eine schöne Meldung auf dem Bildschirm. Ja, rufen Sie bitte Ihren Administrator an. Es ist ein IP-Adressenkonflikt aufgetreten und dann ist halt Ende Gelände. Den kannst du nicht mehr anpingen. Ist einfach Schluss.
Ja, das ist natürlich auch witzig. Ist
sehr nett. Und zu den ARP-Replies einfach so annehmen. Das steht, glaube ich, so in einem RFC drinne, weil die davon ausgegangen sind damals, dass sämtliche Netze nicht geswitcht sind. Und wenn jemand einen ARP-Reply stellt und dann dieses ARP-Request andersrum kommt, dann müssen nicht permanent die Rechner anfragen. Also wenn irgendein Ports-Rechner die MAC-Adresse von dem Server wissen will, der wichtig ist, dann schreiben das gleich alle anderen Clients auch ins Cache rein. Das spart Traffic, so nach dem Motto.
Ach so. Ja gut, also du kannst ja das, was wir zum Beispiel gemacht haben oder was man auch mal ausprobieren kann, dass du wirklich ganz gezielt an einen speziellen Rechner einfach nur einen ARP-Reply schickst und sagst so, du hast vorhin mich gefragt, hier ist die Antwort. Das mit dem Broadcast, das kann schon sein, aber das wäre doch einfacher, wenn man, ich weiß nicht, bei irgendwelchen... Okay, also ich weiß es nicht.
Vielleicht dazu noch eine kleine Anmerkung, genau an dieser Stelle. Das mag zwar jetzt ein großes Sicherheitsloch sein im Allgemeinen und es wäre sicherlich schön, wenn sich das wegkonfigurieren lässt, aber eine ganz wichtige Anwendung ist Gratuitous ARP. Das ist ein Failover-Mechanismus. Ne? Also du hast im Prinzip zwei Router und der eine Router will ein Failover machen für den ausgefallenen Router und dann verschickt er halt genau so ein ARP-Reply an die Hosts, obwohl die nicht gefragt haben, weil der Router nämlich erkannt hat, dass sein Kompagnon ausgefallen ist und übernimmt damit im Prinzip den gesamten Netztraffic. Also das hat eine durchaus sinnvolle Anwendung eben in Hochverfügbarkeits- und Failover-Szenarien und sollte sich dann aber natürlich für diese Szenarien explizit dann einschalten lassen und man muss dann im Prinzip diese Hochverfügbarkeitslösung im Prinzip wieder über Firewall-Rules dagegen schützen, dass von außen dann halt solche ARP-Requests, ARP-Replies da einfach reingeschossen werden.
Ja, dankeschön. Gibt es noch irgendwelche Fragen oder Kommentare? Ja, da ich jetzt so nichts sehe, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit.
Stopp. Eine Sache noch zu dem ARP-Spoofing.
Also nur, es gibt nur der Vollständigkeit halber.
Jetzt haben wir hier zwei, die gleichzeitig reden.
Also es gibt für Linux, für den Kernel gibt es einen Patch, wo man das ARP-Verhalten quasi beeinflussen kann. Das war mal auch Bugtrack, ein Posting. Da kann man quasi sagen, nur auf gefragte Sachen eintragen, beziehungsweise gar nicht eintragen und so weiter. Also kann man es vielleicht bei Google oder so raussuchen.
Ja, man kann auch selber mal in den Kernel-Code da reingucken. Das ist recht übersichtlich, diese Stelle, wo das ARP da verarbeitet wird. Also von daher ist es für mich unverständlich, warum das nicht vorher schon mal einer gemacht hat oder warum das noch nicht im Kernel fest drin ist.
Nur der Vollständigkeit halber, es gibt ja auch, das ist auch am NOC installiert oben, Etherpack oder Etherview, die gibt es aber glaube ich nur für macOS, wenn ich mich richtig entsinne, die hijacken quasi die kompletten Bilder, die übers Netz gehen. Das heißt, man kommt. Bitte? Driftnet. Ach, es gibt auch eine Linux-Version, okay, Driftnet. Da kann man dann also sämtliche Bilder, die regulär und unverschlüsselt übers Netz geschickt werden, dann auch mitsniffen oder hijacken, wie auch immer. Das ist
auch recht erkenntnisreich dann wahrscheinlich.
Obwohl ich hätte noch eine Anmerkung, was statische ABAP-Einträge angeht. Die helfen auch nicht bei allen Betriebssystemen. Wer sich ein bisschen mit AX beschäftigt hat, weiß, wenn man dem eine Antwort schickt für einen statischen ABAP-Eintrag, den er eigentlich schon hätte, den ändert er auch. Das kennt er nichts. Ist egal, ob das jetzt vom richtigen Interface kommt oder nicht. Einfach einen ABAP-Reply hinschicken, auch wenn das mal ein statischer Eintrag war, den überschreibt er mit einem neuen MAC. Aha. Das findet er super. So kann man die wunderbar fernkonfigurieren.
Aha. Das habe ich nicht gewusst. Müsste man mal ausprobieren.
Ich weiß nicht, wie das mit dem 5er aussieht, aber bis 4.3 Plumber Quatsch macht er das noch.
Aha. Interessant. So, jetzt müssen wir wirklich langsam zu Ende kommen, weil jetzt auch der Workshop gerade seit 5 Minuten schon läuft, glaube ich. Aber die Leute sitzen noch hier. Also vielen Dank und einen schönen Kongress euch noch. Ne?